Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Akte Brandenburg und herzlich willkommen zurück in unserem Studio in Cottbus, lieber Bodo. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Wir haben uns wie immer hier bei sommerlichen Temperaturen eingefunden, um über Dinge zu reden, die nicht ganz so sommerlich und entspannt sind. Heute darf ich schon verraten, darf ich einen Mordfall, über den wir schon mal berichtet haben. Wir gehen wieder zurück in die schöne Stadt Forst an der Neiße im Süden von Brandenburg.
Genau, und was wollen wir da? Vielleicht der ein oder andere von euch erinnert sich noch. Damals unsere allererste Folge zum Thema Akte Brandenburg, die 2022 erschienen ist, hat sich genau um Forst gedreht. Und zwar wurden dort damals zwei Leichen gefunden, die doch sehr besonders für die Stadt waren, weil sie nämlich in Gladkriminalität verstrickt waren, was man jetzt vielleicht bei der brandenburgischen Kleinstadt nicht unbedingt erwartet. Aber wir spulen jetzt erst nochmal zurück. Bodo, hol uns nochmal alle ab. Was genau ist da 2019 passiert?
Genau, also der 13. Mai 2019, ungefähr 5 Jahre her. Wir haben schon gesagt, Forst, Kleinstadt, ruhig. Auch die Straße, in der wir uns befinden, die Amtsstraße, so eine kleine Nebenstraße, Wohnhäuser, also überhaupt nichts Besonderes. Und genau dort findet die Polizei am Morgen zwei Tote in einem Gebäude, von dem auch niemand wusste, dass es noch benutzt wird. Das ist ein bisschen zurückgelegen, unscheinbar, die Rollläden runter, also wirklich nichts, wo man irgendwas vermuten würde. Aber morgens gegen 5 Uhr ungefähr muss es passiert sein, fallen in diesem Häuschen Schüsse. Die Polizei wird alarmiert, kommt an, die gesamte Straße wird abgesperrt. Ein Hubschrauber landet auch in der Nähe, um vermeintlich vielleicht einen Verletzten wegzubringen. Das wissen wir bis heute nicht genau, was da wirklich passiert ist. Und ja, es gehen die Spekulationen los, was ist da passiert? Die Staatsanwaltschaft erzählt uns erstmal nicht sehr viel. Außer, dass da zwei Menschen erschossen wurden, erfahren wir im Grunde nichts. Aber, und das ist das Spannende an der Sache, fast zeitgleich gibt es im Ausland Berichte über die Geschichte. Wer interessiert sich sonst im Ausland für Forst? Aber aus Montenegro, dann auch über Österreich, kommen die Nachrichten schnell zu uns, dass es da eine Auseinandersetzung zwischen zwei Drogenclans gegeben hat aus Montenegro. Und ja, diese Fallhöhe, dieser krasse Unterschied zwischen Forst, Provinz, ruhig und andererseits Clankriminalität und, wie sich dann bald darauf hinausstellt, einem unglaublichen Mafia-Krieg, der sich da im Hintergrund abspielt, das passt so überhaupt gar nicht zusammen. Und deswegen ist das natürlich ein Fall, an dem wir dranbleiben und über den wir regelmäßig weiter berichten.
Genau, so auf den ersten Moment klingt es vielleicht sogar relativ nachvollziehbar. Forst direkt an der Grenze, nicht viel Polizei vor Ort. Das macht es vielleicht auch leichter, die eine oder andere Droge zu schmuggeln. Jetzt wurden ja aber auch in der Neiße Stadt eine Drogenplantage gefunden. Wie viel Kilogramm war das denn?
Ja, also in dem Gebäude drin befand sich eine größere Cannabisplantage. Die Polizei sagt, dass so ungefähr 20 Kilo Breitladen quasi abgeerntet, die man dann weiter nutzen konnte. Nun hat Forst eine Drogenszene, also klar Grenznähe und das gibt es, aber jetzt solche Dimensionen natürlich nicht. Und das ist natürlich auch die andere spannende Frage, warum zum Teufel kommt eine Mafia-Organisation, die sich sonst ja auch größtenteils mit dem Schmuggel von Kokain aus Südamerika nach Europa beschäftigt, zwei Dimensionen, die wir uns gar nicht vorstellen wollen, was auch an Geld dahinter steckt, dazu ausgerechnet in Forst Cannabis anzubauen. Eine der vielen Fragen um den Fall, die bis heute auch nicht wirklich geklärt sind. Wir vermuten mal, es ist eher die Nähe zu Berlin, die da eine Rolle spielt, aber auch das ist bisher noch so ein bisschen offen.
Würde zumindest dafür sprechen, in Anbetracht der Autos, die gefunden wurden, die ja, sag ich mal, in Richtung Berlin unterwegs waren, was man ja zumindest so ein bisschen aus den bisherigen Bewegungen und Kennzeichen schließen konnte im Laufe der Ermittlungen sozusagen. Jetzt haben wir aber 5 Jahre später, es ist 2024. Was ist der aktuelle Stand des Falls und warum beschäftigen wir uns jetzt auch nochmal damit?
Ich habe schon gesagt, am Anfang war die Staatsanwaltschaft sehr zugeknöpft. Also es gab eine dürre Pressemitteilung am Tag des Verbrechens, eine nochmal 2 Tage später, wo man unter anderem nach einem Auto gefahndet hat. Und ansonsten war quasi Nachrichtensperre. Also man konnte fragen, so viel man wollte, und bekam immer die gleichen Antworten. Die Ermittlungen laufen. Nichtsdestotrotz fragen wir regelmäßig nach und gerne mal zum Jahrestag von so einem Verbrechen natürlich auch. Und zur Abwechslung hat die Staatsanwaltschaft diesmal nicht gesagt, die Ermittlungen laufen noch, obwohl sie natürlich auch weiterlaufen, sondern sie haben auch ein paar Fragen von uns beantwortet. Und das ist das Spannende, weshalb wir gesagt haben, zu dem Fall machen wir heute mal ein Update mit Akte Brandenburg, damit wir euch mitnehmen können auf den aktuellen Stand, den es gibt.
Bringen wir mal direkt rein ins kalte Wasser. Was konnte die Staatsanwaltschaft dir erzählen, was sie vielleicht vorher nicht ganz so gerne rausrücken wollte?
Die erste Frage ist natürlich die spannende Frage, gibt es Tatverdächtige? Also wer hat da geschossen, wer hat da nicht geschossen? Laut Aussage gibt es nach wie vor keine konkreten Tatverdächtigen. Also wer geschossen hat, wissen wir immer noch nicht. Die Polizei ermittelt nach wie vor gegen unbekannt. Die Staatsanwaltschaft entsprechend auch. Die Ermittlungen laufen weiter, das Verfahren geht weiter. Es wird weiter auch mit dem Auslandchor zusammengearbeitet. Das wurde uns bestätigt. Neu ist, dass die Polizei erstmals oder die Staatsanwaltschaft erstmals den Zusammenhang, den wir, wie schon gesagt, aus ausländischen Medien bekommen haben, dass es da die Verbindung zu diesem Clankrieg aus Montenegro, der sich über ganz Europa zieht, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, dass es diese Verbindung wirklich gibt. Also die Staatsanwaltschaft sagt klipp und klar, ja, es gibt einen Zusammenhang zu diesen Taten. Das ist sozusagen das Brisanteste, was jetzt erstmal aktuell ansteht.
Jetzt gerade in Bezug auf die Clans, wir haben dort, du hast es gerade schon gesagt, zwei verfeindete Gruppen, die miteinander, nehme ich jetzt mal an, um Territorien und Mengen streiten.
Ja, das ist schon an sich eine spannende Geschichte für sich. Geht los in der Stadt Kotor in Montenegro, schön gelegen am Mittelmeer. Und da gibt es eine Organisation, die aufstrebend ist, so ungefähr 2013, 2014 geht das los. Vorher gab es einen relativ großen Drogenfürsten in der Region, der verhaftet wurde, untertauchen musste oder verhaftet werden sollte und untertauchen musste und quasi das Territorium brachgelassen hat. Und da sind diese Banden aus Kotor aufgestiegen. Zunächst eine Gruppe, die dann relativ schnell Kontakte nach Südamerika aufgebaut hat, wo es das Kokain gibt, mit dem man als organisierte Kriminalität sehr viel Geld verdienen kann. Und die angefangen haben, dieses Kokain nach Europa zu schmuggeln und in Europa weiter zu verteilen und damit dankbare Helfer der südamerikanischen Mafia sind. Und dann muss es irgendwann zu einem Vorfall gekommen sein. Also was uns Experten sagen, ist, dass in Valencia anscheinend 200 Kilo Kokain abhandengekommen sind. Das ist also eine Menge, wo Köpfe für gewöhnlich für rollen. Und dann ist es zu einem Streit gekommen innerhalb dieser vorher oder zusammenstehenden Gruppe aus Kotor. Und die hat sich in zwei Clans aufgeteilt. Die heißen Scagliari und Cavach. Das sind zwei Ortsteile, nach denen sie sich so benennen. Und die beiden fangen sehr schnell an, einen unglaublich blutigen Krieg gegeneinander zu führen. Also da werden versucht, Mitläufer, aber schnell auch Köpfe der anderen Seite jeweils zu ermorden. Und zwar auf brutalste Weise. Das ist eine Spur, die sich quer durch Europa zieht. In Wien werden Leute auf offener Straße von einem Café erschossen. In Istanbul natürlich vor allen Dingen auf dem Balkan, also in Belgrad, mehrere Morde. Es gibt einen Zusammenhang, möglicherweise auch in Hannover mit einer Tat. Da laufen auch Prozesse. Und eben Forst soll genau in diese Kette auch reingehören, sagen uns Experten, mit denen wir damals gesprochen haben, die auch aktuell weiter sozusagen diese Gruppen beobachten. Und ja, also 50 Tote ungefähr werden in diesen Krieg reingerechnet und man kann sich diese Dimension gar nicht vorstellen, mit was für Brutalität, mit was für Waffeneinsatz, Sprengstoffen da gearbeitet wird, was auch nur nochmal zeigt, was für ein unglaubliches Geld eben die organisierte Kriminalität auch aus diesen Drogengeschäften zieht. Das kann man sich ja in dieser Dimension quasi gar nicht vorstellen. So ist die Geschichte, die erzählt wird aus Montenegro und die ihm jetzt auch die Staatsanwaltschaft bestätigt. Augenscheinlich eine Fraktion, nämlich die Scagliaris, haben diese Cannabis-Plantage in Forst betrieben. Da waren mehrere Leute vor Ort, die das da ernten sollten. Anwohner berichten uns, es gab regelmäßig Autos mit Berliner Kennzeichen, die da vorfuhren und wieder abfuhren, also wahrscheinlich Richtung Berlin Drogen transportiert haben. Und dann muss eben irgendjemand vermutlich von Seiten des Cavach-Clans da aufgetaucht sein und eben die Leute vor Ort ermordet haben. Wir wissen, es gibt die zwei Toten. Es gab wohl auch zwei Verletzte, deren Identität der Staatsanwaltschaft bekannt ist, uns nicht. Die sind auch zwischenzeitlich relativ schnell, schon 2020, verurteilt worden wegen Beteiligung am Drogenhandel. Bewährungsstrafen sind ins Ausland verschwunden, also die waren auch vom Balkan und nicht wieder aufgetaucht. Angeblich von dem ganzen Geschehen haben sie aber nichts mitgekriegt. Genau, aber das ist sozusagen dieser Zusammenhang, diese Dimension, die dahinter steht. Also Scagliari ist auf der einen Seite, Clan Cavach auf der anderen Seite und irgendwo dazwischen das kleine Forst.
Jetzt wohnen ja in einem Waldstück relativ in Nähe des Tatorts auch nochmal Waffen gefunden, verbrannte Waffen. Deswegen ist das Ganze eigentlich nur aufgefallen, weil da quasi auch aufgestiegen ist und man diese Art von Feuer bemerkt hat. Stehen die in irgendeinem Zusammenhang mit der Tat oder ist das nochmal was ganz anderes?
Das hat die Staatsanwaltschaft relativ früh mitgeteilt, dass die gefunden wurden am gleichen Tag in dem Waldstück. Und man davon ausgeht, so damals die Vermutung, dass sie in einem Zusammenhang stehen. Diese Waffen sollten untersucht werden. Und nach diesen Untersuchungsergebnissen fragen wir seit 5 Jahren. Und zur Abwechslung haben wir jetzt auch mal eine Antwort dazu bekommen. Also ja, die Vermutung ist nach wie vor da, dass die in einem Zusammenhang stehen. Und nein, man hat keine verwertbaren Spuren an den Pistolen gefunden, die da rumlagen. Also das Verbrennen dieser Waffen war augenscheinlich eine gute Methode, sämtliche Spuren zu verwischen. Augenscheinlich wussten der oder die Täter, die da vor Ort waren, was sie taten. Also dieses ganze Milieu der Balkan-Mafia, die Drogengeschäfte laufen nach wie vor weiter. Also auf diesen Routen gelangt nach wie vor Kokain in wahrscheinlich auch sehr großen Dimensionen nach Europa. Diese Feindschaft zwischen diesen beiden Clans hat sich relativ schnell ausgeweitet. Also weit über Kotor, weit über Montenegro hinaus. Die eine Seite hat sich, also die Skaljaris haben sich mit einem Belgrader serbischen Drogenbaron zusammengetan, der da in großen Dimensionen die Strippen gezogen hat. Clan Kavac auf der anderen Seite hat gute Verbindungen aufgebaut zur, so sagen uns Journalisten, die sich damit beschäftigen vor Ort, zur serbischen Regierung, auch zu Polizeibehörden, die da gut vernetzt sind. Die Skaljaris wiederum haben enge Kontakte zu Ultragruppen, also Fangruppen. Ich weiß nicht, wer sich ein bisschen auskennt mit dem Fußball, gerade in Belgrad, Partizan und Roter Stern. Das sind also unglaublich gewalttätige Gruppen auch vor Ort, die auch natürlich in die Kriminalität sehr große Verbindungen haben. Die Janitscharen von Partizan Belgrad sind berühmt-berüchtigt. Die wiederum sollen auf der Seite des Clan Kavac wohl auch stehen. Und so geht das immer ein bisschen her. Die serbische Regierung hat vor ein paar Jahren dann endlich mal angefangen, dass man gesagt hat, man will der Kriminalität endlich ein Ende setzen, diesen Mafia-Strukturen, diesen Banden an den Kragen gehen. Was vor allen Dingen hieß, man will dem Clan Skaljari an den Kragen gehen. Und Kavac ist da relativ gut rausgekommen bis vor einiger Zeit, wo sich dann die Fahne noch ein bisschen gedreht hat, also gerade diese Janitscharen auch in den Fokus gerückt sind. Langer Rede, kurzer Sinn, es gibt da immer wieder Verhaftungen, ein paar Köpfe sind auch tot. Es gibt da auch immer mal wieder spektakuläre Befreiungsversuche aus Gefängnissen. Also das ist Mafia in Dimensionen, die wir uns gar nicht vorstellen wollen, auch am besten nicht und auch gar nicht im schönen Forst. Das heißt, wer die Auftraggeber für die Morde sind, was ja das wirklich Spannende ist. Also wer hat gesagt, dahin und tötet, ob die noch leben, wissen wir nicht. Und ob wir den jemals auf, ob jemals irgendjemand denen auf die Spuren kommt, ist auch schwierig. Wir haben einen Experten, der auch relativ früh schon uns mit Informationen über diese Region und über die Strukturen versorgt hat. Dusan Dedica ist das, der früher für Mafia Nein Danke, eine Organisation in Deutschland gearbeitet hat, inzwischen in Mailand an der Universität weiter forscht. Und der hat nochmal kürzlich sehr schön aufgelistet auch oder nachvollzogen diese Schritte, was da genau passiert. Und er weist zu Recht darauf hin, die meisten dieser Morde, ich habe schon gesagt, Wien, Belgrad, Istanbul, Valencia, also quer durch Europa, sind bis heute nicht aufgeklärt, weil da immer entweder sehr professionelle Killer engagiert werden, die meistens auch gar nicht aus diesen Clans stammen, sondern die wirklich engagiert werden, um zu sagen, da drück ab, das sind Leute mit Militärerfahrung, die im Zweifel auch nichts ausplaudern über Auftraggeber. Oder eben zum Teil auch sehr junge Verzweifelte, die versuchen da aufzusteigen, indem man eine Waffe in die Hand drückt und sagt, mach mal. Auch aus denen wird man im Zweifel relativ wenig herausbekommen über ihre Auftraggeber. Und die Kommunikation, die da läuft, funktioniert eben auch über Wege, die für Ermittler nur sehr schwer nachzuvollziehbar sind. Aber vielleicht ein kleines Fenster der Hoffnung oder eben auch nicht. Wir haben ja auch schon hier im Podcast öfter mal über EncroChat berichtet. Das heißt also, es gibt diese verschlüsselten, angeblich abhörsicheren Telefone, über die sehr viele organisierte Kriminalität ihre Absprachen getroffen haben. Da gibt es auch weitere Systeme, die nach EncroChat unter die Lupe genommen wurden und die Ermittler geknackt haben, Sky ECC beispielsweise. Und da gibt es auch Berichte vom Balkan, dass eben über dieses auch Mafia-Strukturen wie die Kotor-Mafia kommuniziert haben sollen. Das heißt, möglicherweise gibt es bei den Ermittlern in Belgien oder Frankreich, die diese Strukturen geknackt haben, vielleicht auch Aufzeichnungen über solche Absprachen. Aber zumindest ist uns bisher davon nichts bekannt und bis nach Forst ist auf jeden Fall davon auch noch nichts gedrungen.
Wir packen euch auf jeden Fall nochmal die Folge zu Enkrutscheid in die Shownotes, falls ihr die nachhören wollt. Bei einem Punkt muss ich nochmal nachhaken, das Thema Fluchtfahrzeug. Du hast angesprochen, in der Pressemitteilung stand auch, dass ein Fahrzeug ja zur Fahndung ausgeschrieben war, dass dort auch händeringend nachgesucht wird von den Strafverfolgungsbehörden. Welche Rolle spielt jetzt dieses Auto für den Fall?
Ja, das war am Tag oder zwei Tage nach der Tat gab es nochmal eine Pressemitteilung, dass, eine wunderschöne Formulierung, ein heller PKW neueren Typs gesehen, ob er irgendwo gesehen wurde, zwischen 3 und 6 Uhr im Stadtgebiet von Forst auf der L49 in Fahrt Richtung Cottbus oder auf der Autobahn A15 Richtung Berlin. Das war der Fahndungsaufruf der Polizei. Wir haben natürlich nachgefragt, gibt es dazu Antworten? Und überraschenderweise, nein, es gab also keinen einzigen Bürgerhinweis auf dieses Fahrzeug hin. Aber zumindest anhand dieser Beschreibung, die jetzt nicht sehr tiefgehend ist, scheint ja die Vermutung in die Richtung zu gehen, dass es da anscheinend einen Fluchtwagen gab, der in Richtung Berlin unterwegs war, von dort wohin auch immer. Aber auch da gibt es, wie gesagt, keine Hinweise. Nichts, was auf einen konkreten Tatverdächtigen hinweisen könnte.
Schade drum. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, falls sich neue Entwicklungen ergeben. Vielen Dank, dass du uns heute aber schon mal in die neuesten Neuigkeiten eingeweiht hast. Vielen Dank auch euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. In diesem Sinne hoffe ich, ihr seid bei der nächsten Folge Akte Brandenburg wieder mit dabei. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.